vorhin begonnen habe, dann muss ich ja sagen, so unsere Lerneinheit beginnt heute besondererweise Lerne von Jesus. Ich möchte ein letzter Teil aus dieser Reihe Du Mission mit euch darüber nachdenken. Wie sieht das eigentlich aus mit deiner ganz persönlichen Beauftragung durch Jesus? Wie sieht deine Mission konkret aus? Du Mission, Lerne von Jesus. Und das Entscheidende dabei ist, das habe ich mit zwei Fragen verknüpft, wer Jesus überhaupt für uns ist. Ich weiß, bei Schülern, Lehrerverhältnissen ist es immer gut, wenn man mit dem Lehrer gut kann. Es gibt Lieblingslehrer, es gibt andere, wo man sagt, naja, muss ich durch, Augen zu und irgendwie wird es gehen. Aber jetzt, wie sieht das bei uns aus? Unsere Beziehung, deine Beziehung zu Jesus, bist du offen dafür, für das, was er dir sagen möchte? Also wer ist Jesus für dich? Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia und einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Das ist die entscheidende Frage. Für Petrus war das überhaupt keine Frage, sondern er als Sprecher der Azubis Jesu, er hat das ausgedrückt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nochmal, wer ist Jesus für dich? Bist du nur ein Fan? Ja, dann hat man so einen gewissen Zugang, aber eben halt doch nur ein ganz schmales Segment. Oder bist du wirklich Nachfolger? Willst du wirklich mit Jesus unterwegs sein? Da sein, wo er ist, dahin gehen, wo er hingeht? Hat er die Priorität in deinem Leben? Wie sieht es aus? Und eng verknüpft natürlich bei dem Thema, willst du von ihm lernen? Ist das wirklich dein Wunsch, deine Sehnsucht? Oder naja, diesen Sonntag, das Thema, nächsten Sonntag haben wir wieder ein neues Thema. Ist ja egal. Ich höre mir das mal an, aber ich bleibe distanziert. Wenn Jesus Autorität hat, dann muss da was passieren bei uns, bei mir. Jesus lädt ein und Jesus fordert uns gleichzeitig heraus. Das habe ich, die Bibelstellen findet ihr immer nur in Kurzform. Also heute ist das wirklich intensiv. Wer das nachlesen will, wohl dem, wer ein Handy dabei hat und das nachlesen kann oder mitlesen kann, wie auch immer. Dort heißt es in Matthäus 11, im sogenannten oder Teil dieses sogenannten Heilandsrufes, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Man könnte es ja auch umdrehen, wenn ihr es nicht tut, bleibt die Unruhe bestehen. Aber das eigentliche Element da drin, die eigentliche Herausforderung war Jesu Einladung, Herausforderung. Lern von mir, lernt von mir. Und irgendwo liegt das auf der Hand, dann mal zu fragen, hast du eigentlich schon was bei Jesus gelernt? Und was? Und was ist der nächste Schritt für dich? Sagst du, ich habe fertig. Schulabschluss gibt es, ja, aber gibt es einen Abschluss, ein Zertifikat? Ich bin Jünger Jesu, ich bin Nachfolger Jesu. Toll, erledigt. Nächstes Thema. Ihr wisst, ich betone immer wieder, wir sind und bleiben Azubis. Auszubildende von Jesus. Hoffentlich ein Leben lang. Und jetzt müsste sich jetzt eigentlich anschließen, Leute, komm, jetzt schlagen wir die Bibel auf. Wir fangen bei Matthäus an und hören Johannes Evangelium auf. Also jetzt die ganzen Evangelien durchlesen, denn wenn wir von Jesus lernen wollen, dann tun wir gut daran, in den Evangelien nachzugucken. Und ich kann euch sagen, das war für mich spannend. Ich bin wieder ganz woanders rausgekommen, als ich eingestiegen bin, sozusagen in diese Reise, in diesen Zug. Und ich kann euch heute nur gewisse Appetithappen gönnen. Das Anteasern, das Eigentliche, da seid ihr herausgefordert. Und ich kann euch gleich sagen, meine Predigt hat heute 7 Punkte. Ich hau mal was raus. So, jetzt wisst ihr, worauf ihr euch eingelassen habt. Mir tut's gar nicht leid. Ich bin mich Überzeugungstäter und freue mich auf das, was jetzt kommt. Und zwar, was können wir lernen? Wenn ich sage, lerne von Jesus, und denkt bitte immer dran, ich sitze mit in der Reihe. Und das war für mich wirklich selber schon spannend. Liebe ist eben nicht das, was uns an vielen Stellen begegnet. In Filmen, in Zeitschriften, wenn das so mit Romantik trief und was weiß ich was, so ein Rosamunde-Pilcher-Film, wo man schon vorher weiß, was am Ende an Beziehungen da zusammengeführt wird. Und ja, eben nicht. Liebe, wie sie Jesus uns zeigt, wie wir sie bei ihm sehen, zeigt eine ganz, ganz andere Qualität und Intensität. Ein Vers von vielen, aber beziehungsweise zwei Verse. Johannes 15. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, betont Jesus, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Das ist Liebe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Diese Liebe fragt eben nicht, was habe ich davon? Was springt für mich dabei heraus? Sondern diese Liebe ist im wahrsten Sinne des Wortes hingebungsvoll. Da gibt jemand sein Leben hin. Diese Liebe wendet sich dem anderen zu, und zwar unverdientermaßen. Weil liebenswürdige Leute, die kann ich einfach lieben, aber die anderen, die es nötiger haben, die es mir schwer machen, beginnt in der eigenen Familie. Ich weiß, wovon ich rede. Und doch, Jesus liebt, weil er es so will. Gott liebt, weil er es so will. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wow. Unsere Liebe ist, wenn wir ehrlich sind, von so vielen Dingen abhängig. Von unserer Laune, da kann das manchmal schon Karussell fahren, von Sympathie, Antipathie, von der Liebenswürdigkeit des Gegners oder des Gegenübers, besser so, oder von unseren Gefühlen. Wie bin ich denn heute da unterwegs? Jesus gibt sein Leben für uns hin. Wie sind wir bereit? Was sind wir bereit, für andere einzusetzen? Nicht, weil sie es verdient haben, genauso wenig wie wir selber auch, sondern weil wir uns dazu entscheiden, trotzdem zu lieben. Gerade dann brauchen andere diese Liebe. Es ist eine Entscheidung. Und bei Jesus gilt das ausnahmslos für jeden Menschen. Ich glaube, wenn ich das jetzt euch so überstülpe, würde ich sagen, ihr seid überfordert. Ich auch. Einfach zu sagen, du musst jeden einfach so lieben. Und doch, wenn Jesus dann wiederum sagt, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Also Liebe zu Jesus, da wächst etwas. Jesus zeigt uns immer mehr von sich selber. Also jetzt einfach platt gefragt, liebst du Jesus? Ich lasse das mal so im Raum stehen, weil wir haben ja noch mehr. Dienen lernen. In Kirchen und Gemeinden sind wir da immer sehr gut unterwegs, weil wir bedienen uns ganz viel. Wir haben einen Gottesdienst, wir haben einen Gottesdienstleiter, Kindergottesdienst, wir haben einen Begrüßungsdienst, einen Küchendienst, einen Putzdienst. Also wir schmeißen mit Diensten eigentlich nur so um uns. Kehrseite ist, wir haben immer Mitarbeitermangel. Also irgendwie so ganz einfach mit dem Dienst scheint das in der Praxis auch nicht zu sein. Oder dienen wir wirklich? Und wem dienen wir? Und warum dienen wir um alles in der Welt? Oder auch nicht? Wen haben wir dabei vor Augen? Und ich merke, das wird immer schwer, wenn ich Menschen einfach nur vor Augen habe dabei. Und auch an der Stelle, ich gucke Jesus über die Schulter. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Markus 10. Und ich weiß nicht, ob uns das so klar ist, aber Jesus als Gottes Sohn hätte allen Grund, allen Anlass, sich irgendwo auf den Thron zu setzen und zu sagen, liebe Leute, nun macht mal. Ich bin hier der Chef, ich sage euch, wo es längst geht, also bitteschön. Und was macht Jesus? Der bindet sich die Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße, weil keiner sich dazu bereit erklärt hat, diesen Job zu machen. War ja schließlich Sklavendienst. Also der andere hätte es machen können. Ich hätte meine Füße auch hingehalten. Aber ich dir die Füße waschen? Den Kopf vielleicht, aber die Füße? Nobody. Nein, never ever. Also Jesus zeigt uns eine Dimension vom Dienen, die uns irgendwo ein Stück widerstrebt. Und vielleicht auch so ganz hoch, so ganz weit weg ist und doch so ganz einfach, wenn man sich die Evangelien durchliest, wie ist Jesus mit Menschen unterwegs? Eine Dimension, die uns herausfordert. Und was heißt das für unseren Dienst oder unsere Dienstbereitschaft? Es hinterfragt meine Motive. Warum mache ich das? Will ich das überhaupt? Ich sage nochmal, wem dienst du? Warum? Warum nicht? Und wie willst du denn dienen? Ich merke, nicht die Fragen haben es in sich, die Antworten, die notwendigen Antworten. Ist es an der Zeit, deinen Dienst auf so eine Basis zu stellen? Auf Jesus, auf seine Basis. Dienst für den anderen, Dienst für dich. Ihr merkt, es gibt viel zu lernen. Ein weiteres, ja, wiewohl in der Gemeinde übers Beten zu reden, das ist Eulen nach Athen zu tragen, Leute. Eigentlich brauche ich da nichts mehr zu sagen. Ich könnte sagen, wer letzten Sonntag da war, der weiß eigentlich genug. Letzten Sonntag ging es um das Thema, nimm dir Zeit für Gott. Da steckt doch eigentlich alles drin. Ich habe begonnen damit aufzuzeigen, dass Jesu Priorität an jedem Tag war Rückzug in die Stille, Gespräch mit seinem Vater. Das brauchte er. Gottes Sohn braucht das Gespräch mit seinem Vater. Ich nicht. Oder doch? Wie sieht's aus? Wie oft hat Jesus seine Leute, seine Auszubildenden eingeladen, ermutigt, herausgefordert? Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wie diese Witwe, die diesen ungerechten Richter beten soll. Und spannend, wenn man dann im Lukas-Evangelium liest, einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Und was macht Jesus? Er bringt ihnen das Vaterunser bei. Aber nicht so als Schema zu sagen, also jedes Mal, wenn ihr betet, es gibt nur ein Gebet, Vater unser, wenn ihr das könnt. Klar, im BU muss man das lernen. Aber ist das alles? Zu sagen, Hauptsache Vater unser? So als Modellgebet, ein vorformuliertes? Oder als etwas, worauf wir uns vereinigen können? Mit Kirchen und Gemeinden? Toll. Und doch, glaube ich, wird da noch ganz was anderes deutlich dran. Der erste Blick in diesem Gebet ist hin zu Gott, dem Vater, gerichtet. Da geht es gar nicht um meine Bitten, um mein Lob, meinen Dank, gar nicht. Es geht um Gott. Und erst dann, im zweiten Blick, landen wir bei unseren Bedürfnissen, bei dem, was unser Leben ausmacht. Und das Ganze gipfelt wieder in diesem dritten Blick wieder zurück zu Gott. Denn dein, von dir, da wendet sich das hin. Also es beginnt bei Gott und endet bei Gott. Ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge, eine hilfreiche Reihenfolge. Auch da, dann wieder zu sagen, beten, lernen. Wie betest du? Und welche Rolle spielt der Austausch von dir mit Gott in deinem Alltag? Ich habe es schon mal gesagt, und wenn ich mir vorstelle, Dagmar und Günther, ihr müsst jetzt einfach mal herhalten, wenn ihr einen ganzen Tag nicht miteinander reden würdet und einen zweiten Tag und einen dritten Tag, es wäre bedenklich. Eben, und das jetzt als Ehepaar wohlgemerkt. Ja, ich habe euch nicht unterstellt, nicht, dass hier einer sagt, Christian hat gesagt, die reden nicht mehr miteinander. Aber da merken wir, wie sehr wir das Gespräch brauchen. Nur scheinbar dieses Gespräch mit Gott, es ist spannend. Wie viel Zeit habe ich denn für Gott? Wie viel Zeit nehme ich mir denn? Und natürlich dann die Frage nachrangig, für wen bete ich eigentlich? Und Leute, ich wollte es eigentlich näher reinbringen, aber ich erlaub mir diesen kleinen Schlenker. Meine Frau liegt ja im Krankenhaus und sie hat ganz schlechte Nächte und sie sagt, Leute, also Christian, weißt du eigentlich, ich bete, so viel habe ich noch nie für Gemeinde gebetet, wenn ich nicht schlafen kann. Ich bete die Gemeinde, die Leute rauf und runter, die sie vor Augen hat. Und ich habe gedacht, eigentlich toll. Schade, dass du so schlecht schläfst, aber toll, dass du so gut betest oder so viel betest. Gott wiegt nicht, wie häufig. Aber zu sagen, was fange ich mit dieser Zeit an? Klammer zu. Ein weiteres Thema, Demut lernen. Ich weiß nicht, zu welchen Leuten ihr aufblickt, welche Leute so für euch die very important persons sind oder wo ihr sagt, so die Leute, da möchte ich gerne wissen, Schauspieler, Sportler, Fußballer, was weiß ich wo irgendwo. Wer sind die Vorbilder? Was hat das damit zu tun? Demut? Ich nehme nochmal diesen Vers aus Matthäus 11. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, und jetzt kommt es, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Das ist eine Umschreibung für Demut. Ich sehe auf niemanden herab. In unserem Sprachgebrauch ist Demut ein ganz, ganz merkwürdiges Wort, glaube ich. Ich weiß nicht, so an Demut macht mir keiner was vor, das sagt man dann vielleicht nochmal flapsig, aber so Demut, woran denken wir? An so eine gebückte Haltung, an einen ja, gesenkten Kopf, vielleicht sogar an Minderwertigkeitskomplexe, einen wehleidigen Gesichtsausdruck. Ich kann nichts. Ich bin doch nichts. Ich bin unbedeutend. Ich tauge zu nichts. Oder ich denke an Menschen vielleicht mit, ohne Rückgrat, nicht mit Rückgrat, sondern ohne Rückgrat, ohne eigene Meinung. Aber dieses Wort, dieser Begriff, im Deutschen zumindest, ist ein altdeutsches Wort und hat etwas mit dienewillig zu tun. Dienemut kennt keiner mehr. Aber es ist einfach nochmal zu sagen, den Mut zu dienen. Und vielleicht hilft es uns auch, ich mache das ja auch gerne, ich gucke mal ans Gegenteil. Gegenteil von Demut, Hochmut. Das heißt, ich bin hier derjenige. Ich sage euch, wo es längs geht. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Dann wäre das klar. Hätte ich mir vielleicht sparen können. Aber auch das spielt eine Rolle im Miteinander. Erstmal in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Wir können Zeichen setzen. Paulus schreibt es in Philipper 2. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil. Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Blick haben. Ich glaube, das beschreibt es gut. Dann zu sagen, ich gucke für den anderen. Ich bin für den anderen da. Da merkt ihr die Nähe auch zum Dienen. Ganz klar. Wie denkst du von dir? Was hältst du von dir? Und was hältst du von den anderen? Alle haben ein Recht auf deine Meinung oder vielleicht ganz anders. Sanftmut lernen, das war nämlich da eben halt auch mit drin. Jesus beschreibt sich selbst als sanftmütig, als jemand, der ja behutsam mit anderen umgeht. Denkt an die Frau am Jakobsbrunnen, wie einfühlend, seelsorgerlich er mit ihr umgeht. Oder er ist freundlich, auch das beinhaltet dieses Wort. So haben wir es gehört, wie gehen wir mit anderen um? Und wenn ich schon aus dem Nähkästchen plaudere, es trifft mich zutiefst, wenn meine Frau mich dann mal ermahnt oder beim Krips kriegt und sagt, du gehst mit Leuten in der Gemeinde geduldiger und freundlicher um als mit mir. Wenn ich dann mal wieder ungeduldig war oder vielleicht meinen Tonfall unmerklicherweise für mich, aber energischer werden lasse und meine Frau dann sagt, so, wie sieht es eigentlich aus? Das Fatale ist wirklich, ich habe es nicht gemerkt. Also ein Lernfeld von mir. Also ich kann nicht euch nur was sagen, sondern ich merke, ja, hallo, du bist dran. Und in der Bergpredigt sagt Jesus sogar etwas Tolles darüber. Er ermutigt, er sagt, freuen dürfen sich alle oder glückselig sind, die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Wieder der gleiche Begriff. also, die freundlich sind. Für Jesus ist es nicht erstrebenswert, möglichst stark aufzutreten, markige Sprüche zu reißen, selbstbewusstes Erscheinungsbild anderen zu bieten, sondern sich durch Freundlichkeit, Behutsamkeit, Bescheidenheit auszuzeichnen. Nicht umsonst sind Demut und Sanftmut von Jesus hier zusammen genannt worden. Also, sagen wir es mal vorsichtig, wie wärst du von anderen wahrgenommen? Weil das ist immer die Frage zwischen meiner Frau und mir, was ich gemeint habe und was bei ihr angekommen ist. Und es zählt, was ankommt. Wie möchtest du wahrgenommen werden? Sanftmütig? Oder doch anders? Leuchten lernen. Ihr merkt, ich gehe da bewusst zügig auch ran, weil das ist jeweils mit einem Doppelpunkt für euch versehen. Leuchten lernen. Es gibt so viele Sterne und Sternchen. Damit meine ich nicht unbedingt die, die man abends in der Dunkelheit angucken kann. Der Hollywood Walk of Fame, der Gehweg in Los Angeles, hat derzeit 2790, wenn das überhaupt noch stimmt, Sterne, wo dann irgendwelche Prominenten verewigt sind und mit Namen, und man kann das alles sehen. So, toll, also sie sind wichtig. Jesus geht es hier um eine ganz, ganz andere Qualität. Wenn er von sich selber sagt in Johannes 8, ich bin das Licht für die Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Toll, da bin ich doch dabei. Hey, das ist wie so eine Taschenlampe oder Psalm 119, 105, dein Wort ist dann nicht auf meinem Weg, da laufe ich doch gerne hinterher. Echt? Jeder, der ihm nachfolgt, der sich von ihm ausbilden lässt und von ihm lernen will, soll auch leuchten lernen. Und das sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Er sagt nicht, ihr sollt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Können wir das? Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also ganz einfach ausgedrückt, leuchtest du, nicht radioaktiv, sondern leuchtest, strahlst du etwas von dieser Liebe Gottes aus? Strahlst du etwas von deinem Christsein aus? Kommt da etwas an? In deiner Umgebung wird es wahrgenommen, in der Familie, dein Leuchten, in deiner Nachbarschaft, dein Leuchten, an deinem Arbeitsplatz, dein Leuchten, beim Autofahren, beim Einkaufen. Strahlst du etwas aus? Und in diesem Beispiel musst du dich auch umgekehrt fragen, wo versteckst du dein Licht? Unter einem Scheffel, unter einem Eimer, wie auch immer. Eigentlich soll das doch Jesus auf Jesus hinweisen, ihn groß machen, ihn ja in den Fokus rücken. Wie sieht das aus? Leute neugierig machen. Wie kannst du deine Leuchtkraft erhöhen? Ich finde ja Dimmer immer ganz toll. Nur wenn sie so, ne, so funzelmäßiges sind, das ist gemütlich. Aber wenn ich was sehen will, da muss da ein bisschen mehr Power hinter sein. Wie sieht das aus? Können wir unser Lichtintensität noch steigern? Und ein letztes in dieser Reihe. Rufen lernen. Merkwürdig. Ich habe damit auch am meisten gekämpft, gebe ich ja zu. Ich habe erst gedacht, einladen lernen oder so etwas. Wozu sind wir auf dieser Erde? Um ein friedliches Leben zu führen, ein gemütliches Leben zu führen, ein abgesichertes Leben zu führen, um es uns so angenehm wie möglich zu machen, oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Jesus beschreibt seinen Auftrag, seine Sendung so in Markus 2. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Jesus ist wieder zurück zu seinem Vater. Das heißt, ist der Auftrag jetzt verwaist? Nö, den hat er weitergegeben an seine Leute, an uns. Also nicht nur damals, sondern das ist geblieben. wir Christen sind nicht nur dazu da, ja, um ein Gemeindeprogramm zu bieten. Toll, mit vielen Veranstaltungen. Ja, auch das darf alles sein. Wir sollen Menschen in die Gemeinschaft mit Gott rufen, einladen. Nennt es so, wie ihr wollt. Aber Menschen, die ihn nötig haben, dreht's mal wieder um, wer hat Jesus denn nicht nötig, bitteschön? Fällt euch da jemand ein? Mir nicht. Also, wie laden wir, wie lädst du zu Gott ein? Paulus greift es auf, 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter für Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das heißt, du Mission bedeutet so viel wie du bist ein Teil von diesem Auftrag. Du hast, ich habe es schon mal deutlich gemacht mit dem Staffelstab, dass Jesus von Jesus bekommen und jetzt sind wir dran. Jesus lagen und liegen Menschen am Herzen. Immer noch. Du genauso wie dein Nachbar. Absolut. Erzählen wir von dem, wer Jesus für uns ist. Die letzte Bibelstelle, die lese ich jetzt mal nicht. 1. Johannes 1, 1 bis 3. Aber da geht es darum, dass Leute davon berichten, was sie bei Jesus gesehen, erfahren, angefasst haben. Also wirklich so, von dem sie begeistert sind. Und jetzt will ich euch nur noch zeigen, mir wäre noch mehr eingefallen. Also es gibt noch mehr Fächer oder noch mehr Lernfelder für uns, wo wir sagen, ja, und ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Aber einfach, um deutlich zu machen, wie sieht es aus? Lerne von Jesus. Was ist dein Hauptfach sozusagen? Ich möchte dich ermutigen, lerne von Jesus. Entdecke ihn ganz neu für dein Leben, aber auch unter dieser Frage oder Aufgabenstellung, du Mission. Wir sind jetzt 5 Schritte gegangen. Wir sind angefangen mit lebe fragwürdig, rede und tue Gutes, also segne Menschen, lade gerne Gäste ein, ein offenes Leben, ein offenes Herz, ein offenes Haus, nimm dir Zeit für Gott und lerne von Jesus. Wo und wie wird das jetzt für dich konkret? In welchem Bereich? An welcher Stelle? Wir singen ein Lied, oder ihr dürft mitsingen, wenn ihr mögt. Und hinterher wollen wir uns Zeit nehmen, zu antworten. Leise, laut. Einfach so das, was Gott dir aufs Herz legt. Und gleichzeitig möchte ich euch auch einladen. Wir haben auch einige Anliegen, für die wir beten sollen. Ich habe Martina genannt, das werden jetzt 3 Wochen, wo sie im Krankenhaus liegt und es ist noch kein Ende abzusehen mit Tropf und Antibiotika, aber vielmehr liegt mir noch Wolfgang am Herzen, liebe Zenobia. Kraft für dich und es sind noch viel mehr da. Und Gemeinde zu sein bedeutet auch an der Stelle, für andere einzustehen. Also, wir nehmen uns gleich Zeit dafür.